Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
Wenn man Menschen im Mittelalter etwas beibringen wollte, dann hat man das gerne in Tiergeschichten verpackt. Diese Tierdichtungen wurden Bestiarien genannt, in denen häufig über Tiere fabuliert und spekuliert wurde, oft eben mit dem Ziel, den Menschen die christliche Moral zu vermitteln. Wie könnte so ein Bestiarium heute aussehen, wenn man Erzählungen über Tiere philosophisch deutet? Konstantin Hühn begegnet im letzten Teil unseres philosophischen Bestiariums einem Tier, das dem Menschen unter anderem als Beleidigung dient.
Du musst ein Schwein sein in dieser Welt. Schwein sein.
Das Schwein. Wir verabscheuen es und erkennen uns doch darin wieder. Wir beschimpfen andere als Schwein und verschenken zugleich Glücksschweine, füllen Sparschweine und lassen die drei kleinen Schweinchen unseren Kindern eine Lektion in Leistungsethik geben. Nur das fleißige Ferkel ist sicher vor dem Wolf.
Hab ich's euch nicht gleich gesagt? Wenn der böse Wolf uns plagt, hält ihn nur ein Haus von Stein ab.
Die Zwiespältigkeit in unserem Bild vom Schwein reicht weit zurück, sagt der Wiener Kulturwissenschaftler Thomas Machow.
Das Schwein ist das liminale Tier schlechthin. Das heißt, es existiert an der Schwelle. Es ist sozusagen nicht im Haus, es ist aber auch nicht das reine Wildtier. Es ist dazwischen und von daher ist das Schwein sowohl ein Sinnbild des Kultivierten als auch des noch erhaltenen Wilden und sprengt so ein bisschen die traditionelle Grenzziehung zwischen Natur und Kultur.
In der griechischen Antike herrschte zunächst ein positives Bild der Schweine vor. Im Demeter-Kult etwa galt das Schwein als Symbol der Fruchtbarkeit. Und in den berühmten Tierfabeln des griechischen Dichters Aesop zeichnen sich Schweine ausnahmslos durch Klugheit, Maß und Voraussicht aus.
Das Schwein ist schlau, so ahnt es schon die tragische Situation. Sie wusste, dass dies ihre letzte Rast war.
Ambivalenter wird es bei Platon. In seiner Politeia skizziert er einen Schweinestaat, der allein zur arbeitsteiligen Bedürfnisbefriedigung da ist und der auf den ersten Blick geradezu idyllisch wirkt.
Dann werden die Bürger schmausen und Wein dazu trinken, bekränzt und die Götter preisend und fröhlich miteinander verkehren und nicht mehr Kinder zeugen, als sie ernähren können.
Aber was in diesem Idyll fehlt, ist jegliche Philosophie. Weshalb aus Platons Sicht der Schweinestaat unweigerlich über kurz oder lang in einen dekadenten Luxusstaat übergeht. Mit anderen Worten, der Schweinestaat hat keine Zukunft. Wie wirkmächtig dieses Bild des gedankenlosen Schweins bis in die Moderne ist, beweist unter anderem der englische Philosoph John Stuart Mill, wenn er schreibt:
Es ist besser, ein unzufriedener Mensch zu sein, als ein zufriedenes Schwein.
Die arglose Fröhlichkeit und Unmittelbarkeit, die Schweinen da zugeschrieben wird, erscheint trotzdem als attraktiv. Und so wundert es nicht, dass der römische Dichter Horaz sich selbst als Schwein bezeichnet hat. Und zwar aus der Herde Epikurs, des großen Philosophen der Lustbejahung.
Have you seen the little piggies crawling in the dirt? And for all the little piggies, life is getting worse. Always having dirt to play around.
Selbst der griechische Philosoph Plutarch, eigentlich ein Anhänger Platons, kommt nicht umhin, das Verheißungsvolle eines schweinischen Daseins anzuerkennen, wenn er Homers Odyssee eine entscheidende Wendung hinzufügt. Die Zauberin Kirke, auf deren Insel Odysseus strandet, verwandelt dessen Männer in Schweine. Und bei Plutarch fühlen sie sich als solche anscheinend ziemlich wohl. Mindestens ein Schwein jedenfalls sträubt sich gegen die Rückverwandlung.
Wie die Kinder die Arzneimittel scheuen, so sträubst du dich vor deiner Verwandlung und willst uns noch überreden, die reichlichen Genüsse, in denen wir leben, zu verlassen und mit dir aus dem Lande zu gehen, nachdem wir wieder zu Menschen geworden wären, dem mühseligsten Geschöpfe von allem, das lebt.
Und in der folgenden Debatte demonstriert das menschliche Schwein mit rhetorischer Finesse, dass Schweine durchaus vernünftig und an Tugend dem Menschen sogar überlegen seien.
Das betont etwas, was in der antiken Philosophie durchaus verbreitet war, übrigens auch manchmal schon zu Empfehlungen des Vegetarismus geführt hat, nämlich einer Hochachtung und einem Respekt vor den Tieren, den wir in der industriellen Welt nahezu völlig verlernt haben.
Brothers, you better show me some respect.
Während Glücks- und Sparschweine noch immer unsere Häuser füllen und Schweinchen Babe und Miss Piggy unsere Sympathie erregen, sind die Tiere selbst unsichtbar geworden. und damit auch die maßlosen Grausamkeiten, die ihnen alltäglich angetan werden. Dabei ist das Schwein uns näher, als wir glauben. Es ist sozial, intelligent und sogar musikalisch. Und seine Schreie vor der Schlachtung gleichen menschlichen Schreien.
Das Schwein ist in der Hinsicht tatsächlich der andere des Menschen, sein unheimlicher Doppelgänger.
Im Schwein erkennt und spiegelt der Mensch sich selbst, was er fürchtet, was er sehnt und was er an sich selbst verabscheut. Vielleicht ist es gerade diese unheimliche Ähnlichkeit, die uns vom Schwein entfremdet hat und uns doch immer wieder zu ihm zurücktreibt.
Das Schwein kann vieles sein, vor allem aber ist es der unheimliche Doppelgänger des Menschen, so Konstantin Hühn in seinem philosophischen Bestiarium.